1986, das war das Jahr, in dem in Tschernobyl der Super-GAU passierte, der größte anzunehmende Unglücksfall. Das Atomkraftwerk dort geriet außer Kontrolle und ganz Europa zitterte vor der Atomwolke. Auch in Deutschland wurde davor gewarnt, im Regen spazieren zu gehen. Kinder sollten nicht im Sandkasten spielen und auch vor Salat und Blattgemüse wurde gewarnt. Der neue Roman von Markus Berges mit dem Titel Irre Wolken spielt im Jahr 1986. Der Ich-Erzähler, ein eher schüchterner 19-jähriger Junge, macht ein FSJ, das ist ein freiwilliges soziales Jahr, in einer Psychiatrie. Er verliebt sich in eine Patientin, in Anne, und während die Atomwolke über das Land zieht, gerät er in eine Anne-Wolke. Markus Berges ist im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
86, du warst damals 20 Jahre alt. Wie hast du denn die Tschernobyl-Katastrophe erlebt?
Tatsächlich kann ich mich so richtig erinnern durch dieses Buch, das ich geschrieben habe. Ich kann mich an unglaublich wenige Details erinnern. Ich habe mich mit Freunden getroffen zur Vorbereitung dieses Stoffes und lustigerweise, es gab unglaublich wenig Erinnerungen. Und jetzt habe ich aber ja diesen Roman geschrieben und all die Dinge, diese Mischung aus meinen Erinnerungen, keinen Erinnerungen, den Erinnerungen von anderen, die haben jetzt das doch für mich auch sehr lebendig gemacht, dass ich jetzt steht das wie so eine fiktive Wand vor mir.
Was hat dich denn dazu bewogen, Tschernobyl als eine Kulisse für deinen Roman auszuwählen?
Einmal war es so, dass das ein autobiografischer Roman ist und ich habe tatsächlich selbst genau zu dieser Zeit ein freiwilliges soziales Jahr auf einer geschlossenen Station in einer Psychiatrie gemacht in meiner Heimatstadt, die auch der nicht genannte Ort dieses Romans ist. Tschernobyl war einfach ein Faktum dieses Jahres. Andererseits war es aber auch so, dass ich so dann eher, als ich drüber sinniert habe, weil die Tatsache, dass es ein Faktum ist, heißt ja noch nicht, dass es ein interessantes Element eines Romans sein kann. Aber jetzt gerade am Ausgangspunkt einer Katastrophe, einer jetzt anders gelagerten, aber doch allgemeinen gesellschaftlichen Katastrophe, nämlich der Pandemie, dachte ich mir, okay, das ist ganz interessant, dass ich ja jetzt sowas nicht zum ersten Mal erlebt habe. Und ich habe auch gedacht, wie stark unterscheidet sich meine Wahrnehmung an meine Wahrnehmung von Tschernobyl 1986, als ich nämlich selber 19 Jahre alt war.
Liegt das am Alter oder ist das ein gesellschaftliches Phänomen?
Ich glaube, es hat viel mit dem Alter zu tun, womit man sich damit beschäftigt. Also mein Protagonist, mein Ich, sage ich immer, verliebt sich ja genau zu dieser Zeit. Und ich meine, was ist stärker als die Liebe? Auf jeden Fall irgendwie keine Atomexplosion. Auf jeden Fall nicht, wenn sie über 1000 Kilometer weit entfernt ist. Ich würde sagen, das ist tatsächlich so eine Altersfrage. Also dieses Thema jetzt, wie hat sich jetzt die Pandemie auch ausgewirkt, jetzt gerade auf Jugendliche und junge Erwachsene, ist ja auch immer so eine wichtige Frage gewesen, weil, glaube ich, die Auswirkungen andere waren als auf Erwachsene. Das hat mich immer noch mal interessiert. Also mich hat jetzt weniger dieses Thema Auswirkungen der Pandemie interessiert, als die Tatsache, dass ich irgendwie darüber schreiben konnte, weil ich sowas auch schon mal erlebt habe.
Also diese Katastrophe und Liebe, besonders die erste Liebe, ist ja auch immer eine Katastrophe.
Ja, genau. Und zwei Katastrophen gleichzeitig, da fragt sich, welche regiert.
Du hast gerade das Stichwort Autobiografie gebracht. Wie viel Markus Berges steckt denn in dem Roman?
Also es steckt eine Menge Markus Berges in dem Roman, das eben auch tatsächlich ein biografisches Ereignis war, dass ich dieses freiwillige soziale Jahr gemacht habe, dass ich viele Ereignisse, die sich da ereignet haben, allerdings auch einige Sachen, die ich in den 10 Jahren Psychiatriedienst, den ich danach noch absolviert habe, erlebt habe, so reingefunden haben in den Roman. Und es ist auch viel aus meinem familiären Umfeld, aus meiner Heimatstadt, auch ansonsten aus meinem Kind- und Jugendlichersein, ist da doch reingeflossen. Es ist jetzt insofern kein autobiografischer Roman, als ich dort erzähle, wie es gewesen ist. Ich möchte auch die Frage jetzt, wie viel Realität jetzt diese Liebesgeschichte insbesondere und die Anne hat, das möchte ich doch auch lieber ein Betriebsgeheimnis sein lassen, weil es einfach spannender ist. Aber es ist tatsächlich wirklich viel von mir drin in dem Roman.
Psychiatrie ist das Stichwort. Du hast selbst in der Psychiatrie gearbeitet, sehr lang hast du da gesagt. Es ist ja nicht einfach, über Psychiatrie zu schreiben, obwohl viele Szenen in deinem Buch auch sehr lustig sind. Machst du dich nicht über die Patienten lustig? Wie schwer ist es dir gefallen, den richtigen Ton zu treffen?
Also für mich ist das selber ein ganz interessantes Phänomen und ich muss sagen, ich bin jetzt, wo ich die ersten Leseergebnisse bekomme, jetzt von dir oder auch von anderen, bin ich total froh, dass das offensichtlich gelungen ist. Weil ich wollte das unbedingt nicht. Ich wollte unbedingt nicht Patienten, psychisch Kranke in irgendeiner Form vorführen. Noch wollte ich das so auch so als so ein exotisches Setting benutzen, was ja so in Filmen, auch in Büchern häufig der Fall ist. Als ich jetzt aber dann den Roman fertig hatte, stellte sich für mich so ein bisschen die Frage, ob nicht durch diese Verdichtung, ob sich nicht dieser Effekt doch ein bisschen eingestellt hat, weil eben viel passiert, weil eben auch lustige Dinge passieren und sowas, auch schlimme Dinge. Und dann habe ich so gedacht, okay, inwiefern ist das jetzt ein Setting, das weder das Feld noch die Leute und auch meine Erlebnisse benutzt. Deswegen muss ich sagen, bin ich froh, wenn jetzt das Leseerlebnis so ist, dass das nicht so ist und dass die Personen, die dort vorkommen und auch mit ihren Krankheiten, dass die nicht vorgeführt werden. Das ist mir total wichtig gewesen.
Du sprichst es ja auch an, du zitierst den Film Einer flog übers Kuckucksnest, da wimmelt es ja nur so von Klischees. Und das erlebt der Romanheld ja auch so und denkt das auch so. Das hat mit der Psychiatrie, in der ich hier arbeite, gar nichts zu tun.
Ja, ganz genau.
Irre Wolken heißt dein Roman. Psychiatrien waren früher, so wurden sie genannt, Irrenanstalten. Aber das Wort irre ist ja auch irre doppeldeutig, nicht? Verirren kommt daher, er verirrt sich, irrsinnig.
Und es ist eben in 80er Jahre Jugendsprache, ich glaube ein bisschen noch wie heute, eben auch eine Bezeichnung für etwas Positives, cool aufgeladen, damals zumindest gewesen, in der auch das Wort geil noch neu war. Also diese beiden Seiten, die spielten für mich eine große Rolle. Dabei natürlich auch, dass insbesondere auch diese Zeit von Tschernobyl einfach eine irre, jetzt nicht im positiven Sinne, aber eine irre Zeit war, wo natürlich auch der Wahnsinn dieser Atomenergie nochmal vor Augen geführt wurde, wo es aber auch hysterische Ängste gab und all diese Aspekte, so die greifen für mich in einem Wort ineinander.
Ist auch interessant, dass irre eines der wenigen Worte sind, die Ältere noch benutzen, aber eben auch, wie du sagtest, Jüngere sagen, das ist ja total irre. Ne? Ja. Das ist ja absolut verrückt, nicht unbedingt im negativen Sinne, sondern absolut wunderbar, sonderlich seltsam oder kurios. Mhm. Wolken, da ist die Anne-Wolke, in die der Romanheld gerät. Dieses Wort, da taucht Anne-Wolken ja auch häufiger auf. Und dann die Atomwolke. Wie stehen denn die beiden Wolken zueinander?
Nun gut, die Anne-Wolke ist natürlich eine unglaublich nahe Wolke, ein sinnliches Erlebnis. Etwas, was jetzt mein Ich in dem Roman förmlich umbläst, wo in dem Moment, in dem er sie verlässt, schon die Sehnsucht wieder einsetzt. Die Atomwolke ist das extreme Gegenteil. Sie ist die Wolke, vor der Angst herrscht. Okay, was die beiden Wolken verbindet, ist, dass sie auch beide was Vorgestelltes haben und dass sie beide auch unsichtbar sind.
Und dann ist in deinem Roman aber auch wichtig der Charakter dieses Ich-Erzählers. Nicht? Ein 19-Jähriger, ängstlich, schüchtern, dick, wird von anderen veräppelt. Im Grunde ist das aber so ein klassisches Pubertätsgefühl. Ich glaube, 80% aller Jungs haben sich so gefühlt, oder?
Ja, das würde ich auch mal annehmen. Also biografisch ist es tatsächlich so, dass ich selber stark übergewichtig war mit 19. Also auch das ist autobiografisch. Und ich eben dieses Gewicht losgeworden bin, genau in dieser Zeit. Und davon auch erzähle. Aber ich glaube schon, dass dieses Gefühl, also ich meine, wer läuft nicht mit Herausforderungen, mit Diskriminierungen rum. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass das alle in der gleichen Form trifft. Aber es ist auf jeden Fall eine spezifische Herausforderung jetzt gerade des Älterwerdens und der Pubertät. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass sich viele, die jetzt auch eine ganz andere Geschichte haben, aber trotzdem damit identifizieren können, weil es jedem in oder 80% in ähnlicher Form doch auch erlebt haben.
Und dann auch eine Verwandlung erleben in der Pubertät, nicht? Und das wird in dem Roman auch angedeutet. Der Ich-Erzähler lebt im katholischen Kontext. Mein Leib, der für euch hingegeben wird, heißt es an einer Stelle, das passiert in der katholischen Wandlung. Und jetzt greife ich mal hoch ins Regal. Auch für den Ich-Erzähler ereignet sich eine Wandlung. Und wie du es gerade gesagt hast, ganz leiblich, nicht? Er war dick und am Ende der Geschichte hat er 20 Kilo oder ich weiß nicht wie viel abgenommen. Mhm. Das ist eine Verwandlung, oder?
Ja, es ist eine Verwandlung, die ja auch als extrem lustvoll wahrgenommen wird. Das heißt, du begibst dich auf so einem Weg in so einer neuen Lebenssituation. Plötzlich sind Dinge möglich, die du dir vorher nicht das vorstellen können, auch weil du Dinge meisterst, die du dir selber nicht zugetraut hast. Und dann meisterst du eben auch das und dann gerätst du womöglich damit dann eben auch noch in so eine Krise, in der du die Kontrolle verlierst. Das heißt, so dieses Nebeneinander von neuem Kontrollgefühl über sich selbst, das Erwachsenwerden und gleichzeitig aber auch der Kontrollverlust, der im Grunde zur Liebe gehört, würde ich mal sagen, oder auf jeden Fall zur Verliebtheit gehört. Das sind ja zwei Dinge, die tatsächlich gerade in dieser Zeit so sehr häufig zusammengehören.
Beglückend und beängstigend zugleich. Der Ich-Erzähler ist auch mit viel Fantasie gesegnet. Fantasie, da denkt man immer an was Positives. Mein Gott, der hat viel Fantasie. Für den Ich-Erzähler ist das aber in einigen Fällen eher bedrohlich. Zum Beispiel glaubt er an Hexen, die ihm die Ohren abbeißen. Und es war ein Glaube tiefer als an Gott, schreibst du da. Dieser Glaube hat dann so gar nichts Erlösendes. Also Fantasie eher für den Ich-Erzähler auch als bedrückend.
In einem Roman wird in Ansätzen, also es wird nicht eine Künstlerwerdung erzählt, aber diese Kunstsehnsucht, die spielt schon eine ganz große Rolle. Weil es auch so ist, dass die Anne, also die Frau, die junge Frau, in die sich mein Ich verliebt, die ist auch Fotografin, künstlerische Fotografin. Und es geht eine totale Faszination davon aus. Und das heißt, es wird schon irgendetwas sichtbar, wo diese Fähigkeit zur Fantasie, zur Fiktion, zum Träumen, zum Spinnen auch etwas Positives ist. Also da, wo man wohin kann. In der Kindheit, würde ich aber mal sagen, ist das häufig so miteinander verknüpft. Die eine Seite ist das Träumen, die andere Seite ist das Angst haben. Für mich hat das auf jeden Fall in meiner Kindheit und Jugend beides eine große Rolle gespielt. Gerade in der Kindheit war meine Fantasiefähigkeit auch oft mit starken Ängsten verbunden.
Kommen wir auf Anne zu sprechen. Das ist die erste große Liebe, die in der Psychiatrie eingeliefert wird. Ist Anne nun für ihn eine gute oder eine böse Hexe?
Also ich würde mal sagen, ist sie überhaupt eine Hexe? Insofern, als er ihr ausgeliefert ist, einerseits mit seinen Gefühlen, er ist verhext von ihr, und andererseits ist es so, dass sie im Wahn ihn dann in ihre Paranoia einbaut und wirklich ihm gefährlich wird. Und da würde ich sagen, ist sie dann eher eine böse Hexe. Die andere Seite hat aber nichts damit zu tun. Deswegen, das ist nicht die gute Hexe, sondern es ist einfach eine junge Frau, zu der er sich hingezogen fühlt, die total faszinierend ist, die es nicht ist, weil sie krank ist, sondern die für ihn vieles bietet und ihn auch so irrational anzieht. Also wer kann das schon erklären, weshalb man sich verliebt? Also insofern würde ich sagen, sie ist böse Hexe und sie ist überhaupt keine Hexe, sondern für ihn die absolute Sehnsucht.
Ja, er fühlt sich auch zum ersten Mal richtig geliebt. Also dieses Gefühl kannte er vorher nicht. Und das allein schon löst ja einiges in ihn aus. Und es ist lebensgefährlich auch für ihn, nicht? Sie bringt ihn fast zum Ertrinken in einer Szene, nicht? Wo sie im eiskalten Wasser schwimmt und er auch dazu springt. In deinem Roman taucht als Hintergrundrauschen immer wieder auch der katholische Glaube auf. Das hängt damit zusammen, dass dort, wo du aufgewachsen bist, ist eine sehr katholische Gegend. Telgte ist sogar ein Wallfahrtsort. Die Psychiatrie wird natürlich von Nonnen geleitet. Sie zitieren die Worte aus der katholischen Wandlung. Ich sagte es bereits, mein Leib, der für euch hingegeben wird. Welche Rolle spielt denn das Katholische in deinem Roman?
Ich würde sagen, das spielt eine große Rolle. Also es gibt so die Geschichte, sich dem zu entfremden in dem Roman. Also einerseits sich zu reiben daran, schon als Jugendlicher. Und dann auch die Tatsache, dass mit dem Erwachsenenwerden auch dieser katholische Druck viel geringer wird. Und gleichzeitig bleibt aber mein Ich ja absolut in dieser katholischen Welt. Also kommt von einer katholischen Schule, auch davon wird erzählt, aus einem katholischen Elternhaus, geht jetzt in eine Psychiatrie, die von einem katholischen Orden geleitet wird. Seine Chefin ist eine Ordensschwester. Das heißt, die Welt bleibt total da. Sein Kopf und seine Emanzipation vom kindlichen Glauben findet parallel statt. Es ist auch so ein wenig die Welt, wie ich sie auch tatsächlich erlebt habe. Also eine Welt starken Drucks, starker Normen, aber auch einer gewissen Geborgenheit, auch in dieser Welt, auch in dieser Psychiatriewelt, die verschiedene Regeln hat, in der es auch Gewalt gibt und in der vieles auch wirklich mies ist, aber in der trotzdem eine gewisse Menschenfreundlichkeit herrscht, die auch dort mit den Ordensfrauen zu tun hat.
Ist ja wie so ein Korsett, das immer was Beschützendes hat, was einen zusammenhält, aber dann natürlich auch wieder einsperrt. Inwieweit der Ich-Erzähler, wie weit wird er davon geprägt? Wie weit beeinflusst das seinen Charakter, dieses katholische Aufwachsen?
Also ich würde mal sagen, es prägt insofern stark, als das jetzt bei der Ich-Figur auch mit dem Elternhaus zusammenhängt. Also die Ich-Figur ist Einzelkind, das Elternhaus ist liebevoll und sehr eng. Und dazu passt es dann eben auch, dass es ein katholisches Elternhaus ist, in dem es stark darauf ankommt, nicht zu glauben, sondern die Normen zu befolgen und das Richtige zu tun und keinen Anlass zu Sorgen zu geben durch irgendwelche Formen der Abweichung. Und das würde ich mal sagen, ist eigentlich das Entscheidende. Also das Korsett ist das Entscheidende, nicht die Geborgenheit. Die Geborgenheit würde ich jetzt auch nicht für was spezifisch Katholisches halten, sondern das ist im Katholizismus möglich wie überall.
Und natürlich die Sexualität, die er für sich entdeckt, da hilft ihm ja auch keiner bei. Das weiß man ja auch, dass es im katholischen Raum, dass die Pubertierenden da früher weitestgehend oder fast nur mit allein gelassen wurden. Sein Vater findet es ja auch nicht gut, wenn er mit 19 Jahren ja, übernachtet da eine Frau und sein Vater sagt, das geht eigentlich nicht. Du näherst dich dem Sexuellen mit all dem Ringen um Ausdrücke für die Organe, die da im Spiel sind. Das ist auch eine große Kunst, darüber zu schreiben, ohne dass es lächerlich wirkt.
Außerdem ist natürlich die Frage, so habe ich es auf jeden Fall so verstanden beim Schreiben, dass die in dem Moment, in dem es passiert, brauchst du auch nicht die Worte, sondern die Worte brauchst sie wie was zu trinken dafür, also was zu trinken oder zu essen, solange du es nicht hast, ne? Solange du es dir eben vorstellen musst.
Dann am Ende passiert noch ein Pfingstwunder. Das heißt, der Ich-Erzähler erlebt einen Augenblick, ja fast wie eine Erleuchtung. Das hat mit Musik, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ganz wichtiger Handlungsstand, ist die Band, die zuerst hoffnungslos zu scheitern droht, ein furchtbares Erlebnis, sie kommen nicht mal an dem Auftrittsort, wo sie hin sollen. Und dann erlebt er doch diesen Augenblick, dieses Pfingstwunder, als er Musik macht. Welche Rolle spielt die Musik da für den Ich-Erzähler?
Also die Musik ist ja einerseits der Kanal, in dem er sich ausleben kann, auch zu Hause schon. Dann ist es die Möglichkeit, auch Kontakte zu knüpfen, Freunde oder so Musik, Bandfreunde zu finden, rauszukommen. Also überhaupt auch die Möglichkeit jetzt, wirklich rauszukommen, um was zu tun. Also ein erstes Konzert und dann auch noch in Holland ist das auch noch zu spielen. Also das heißt jetzt plötzlich so Vorstellungen zu haben von Bedeutung und die dann auch noch mit Bandkollegen, die nicht nur von ihrer Bedeutung überzeugt sind, sondern von ihrer Weltbedeutung überzeugt sind. Und dann gibt es aber diese reale Geschichte, dass eben ein Konzert gespielt wird und es gibt dieses Erlebnis dabei, wirklich so außer sich zu geraten. Was, glaube ich, in so Performance-Zusammenhängen, jetzt beim Musikmachen, aber auch in anderen Kunstformen, einfach so ein Erlebnis sein kann, wie ich es auch selber kenne. Und das zum ersten Mal zu erleben, das ist natürlich unglaublich. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, wie das für mich war. Und deswegen war das auch so eine Quelle, aus der ich schreiben konnte.
Also Pfingstwunder heißt ja nicht, die Angst ist plötzlich weg, obwohl man diese Charaktere auch kennt in der Pubertät, auch ambivalent. Auf der einen Seite sehr schüchtern, auf der anderen Seite aber maßlos größenwahnsinnig.
Genau.
Nicht? Dass man denkt, also übermorgen die ganz große Bühne, aber nur die, bitteschön.
Ne? Ja, ganz genau. Das geht mir leider manchmal noch heute so.
Was kann denn Musik, was Literatur nicht kann und umgekehrt, was kann Literatur, was Musik nicht kann?
Also Musik ist ja stark ein Medium des Moments und der Unsichtbarkeit. Ich würde mal sagen, die Unsichtbarkeit teilt die Literatur, weil du schaust dir die Buchstaben an, aber das ist ja nicht die Realität, die dann vor dir erscheint. Aber diese Linearität, also in dem Sinne so, dass er leicht sein will, leicht lesbar und so immersiv, dass man eintauchen kann, das ist auf jeden Fall mein Wunsch. Aber es gibt ja auch ganz andere Romane, die verschlungene Wege gehen und das ist ja auch total faszinierend und das ist, glaube ich, nicht so ganz der Weg der Musik. Für mich ist Musik so ein sehr gegenwärtiges, so eine gegenwärtige Kunstform, unsichtbar und sie ist doch trotzdem, füllt sie so viel Gegenwart und Raum aus. Und man kann sich das immer so schnell wiederholen, wenn man das Glück hat und man kommt nochmal in eine ähnliche Stimmung.
Obwohl ein Roman natürlich auch immer einen Sound hat. Auch dein Roman hat einen Sound, da hast du ja sicher lange dran gearbeitet. Das heißt, da steckt auch immer eine gewisse Musikalität dahinter, hinter einem Buch.
Ja, das ist mir auch sehr wichtig, dieser Sound. Das ist jetzt nicht so eine komponierte Angelegenheit, sondern es ist eher so, dass die Sache so lange hin und her geschoben wird, bis sie am Ende diesen Sound hat. Aber das ist eigentlich fast so ein bisschen auch eine intuitive Arbeit, wie beim Musikmachen selber. Dort ist es ja auch... Also auf jeden Fall für mich und für die Menschen, mit denen ich Musik mache, ist es nicht so, dass wir uns vorher sagen, so und so muss das jetzt sein, sondern es ist so learning by doing häufig.
Wie ein Roman zugleich nah und fern sein kann, fern wie ein Märchen, aber wie ein Märchen einem auch nah sein kann. Deswegen beginnst du ja auch mit einer märchenhaften Szene am Anfang, nicht? Das steht so ein bisschen für sich, da zeichnet ein Nachbar des Ich-Erzählers einen großen Drachen, Rock heißt dieser Drachen, aus Sindbad, aufs Pflaster und der frisst einen Elefanten. Nicht? Das ist ja auch etwas, was erstmal so über dem Roman quasi als Einleitung steht und das Thema gewissermaßen einführt, dieses irre Thema dieses Buches. Het Amalfi Tigers, so heißt diese Musikgruppe, Namen spielen ja auch eine wichtige Rolle in Romanen. Het Amalfi Tigers, so hieß aber nicht deine erste Musikgruppe.
Nein, so hieß sie nicht. Also meine erste Band, die hatte einen noch bescheuerteren Namen. Ich finde ehrlich gesagt, Het Amalfi Tigers finde ich gar nicht so schlecht als Bandnamen.
Vielen Dank, Markus Berges. Irre Wolken, so heißt sein neuer Roman. Eine Liebesgeschichte, eine irrsinnige, eine verrückte Liebe, in die sich der Ich-Erzähler verirrt. Und in der er zu ertrinken droht. Man kann gar nicht anders, als mit ihm mitzufiebern. Ein Roman, der einen in eine Lesewolke hüllt, aus der es kein Entrinnen gibt. Irre Wolken, das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Es hat 285 Seiten, kostet 24 Euro. Dankeschön.
Bitte sehr, danke für die Einladung.